Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören heute auf Richter 13 bis 16 und ich lese uns eingangs von Richter 13 die ersten 5 Verse. Richter 13, 1 bis 5. Und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr 40 Jahre in die Hand der Philister. Da war nun ein Mann aus Zora von einer Sippe der Daniter. Sein Name war Manoach. Seine Frau aber war unfruchtbar und gebar nicht. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr: Sieh doch, du bist unfruchtbar und gebierst nicht, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun hüte dich doch und trinke weder Wein noch Rauschtrank und iss ja nichts Unreines. Denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Ein Schermesser soll nicht auf sein Haupt kommen, denn ein Naziräer Gottes soll der Junge sein, von Mutterleib an. Er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wir kommen heute zur zweifellos schillerndsten Gestalt der Richter, nämlich zu Simson. Auch seine Zeit wird eingeleitet mit dem Hinweis: Und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Laut William MacDonald wird dies in etwa dieser Formulierung im Buch der Richter 7-mal festgestellt. Und wir wissen, die 7 ist eine Zahl der Vollkommenheit und der Vollendung. Das ist also eine der Grundaussagen des Buchs der Richter, dass Israel das Maß seiner Sünde und seines Abfalls von Gott vollgemacht hat. Interessant, im Prinzip schon in der Zeit der Richter hat Israel das Vollmaß seiner Sünde erreicht. Entsprechend hart fallen auch die Gerichte Gottes über sein Volk aus. Eine Zeit des Friedens, da hatte ich letzten Sonntag schon darauf hingewiesen, gibt es nach den Tagen Gideons in Israel nicht mehr. Auch die Zeit Simsons ist keine Zeit des Friedens, sondern der Herr gibt sein Volk 40 Jahre in die Hand der Philister. In diesen 40 Jahren ist auch die Amtszeit des Simson inbegriffen. Die Geburt Simsons hat auffällige Parallelen zur Geburt anderer bedeutender Personen und Retter im Volk Gottes. Ich werde noch mehrfach heute darauf eingehen. Es ist ja interessant, wenn wir das Thema auch angucken. Ich habe bewusst gewählt als Thema Simson, der ungehobelte Held Gottes. Aber auch mit welchem Wunder, mit welchen Begleiterscheinungen die Geburt dieses ungehobelten Mannes und Menschen eingeleitet, angekündigt wird. Seine Mutter ist unfruchtbar, wie auch die Mutter des Samuel unfruchtbar war und im Neuen Testament die Mutter Johannes des Täufers. Da erscheint ihr der Engel des Herrn, er kündigt ihr die Geburt eines Sohnes an und wir haben bis in den Wortlaut hinein, in die Formulierungen, zum Teil deutliche Parallelen zu Maria und der Verkündigung der Geburt Jesu durch den Erzengel Gabriel. Der Engel des Herrn verkündet der Maria, der Frau des Manoach, ihr eigener Name wird interessanterweise nicht genannt: Ein Schermesser soll nicht auf sein Haupt kommen, denn ein Naziräer, das heißt ein Ausgewählter für Gott, Ausgesonderter, soll der Junge sein, von Mutterleibe an. Er wird anfangen, Israel aus der Hand des Herrn, der Philister zu retten, aus der Hand der Philister. Also der Naziräer ist eigentlich ein Geweihter. Mit einem Naziräer-Gelübde kann man sich zeitweise ganz dem Herrn für eine gewisse Phase weihen. Doch Simson ist von Mutterleib an ein ganz dem Herrn Geweihter. Als sie ihrem Mann davon berichtet, die Frau des Manoach bittet dieser, der Engel möge doch nochmal kommen, um ihnen genaueres mitzuteilen, insbesondere was sie im Blick auf ihren Sohn zu beachten haben. Tatsächlich kommt der Engel des Herrn ein zweites Mal wieder zu der Frau, als sie allein auf dem Feld ist. Die holt schnell ihren Mann Manoach fragt den Engel nach seinem Namen und dieser antwortet ihm, er ist zu wunderbar. Antwort ist also, ich kann dir meinen Namen nicht sagen. Er ist zu groß, zu bedeutend, zu wunderbar, zu heilig für dich. Und wir haben als Lesung deshalb auch Jesaja 5 gehört, diesen Abschnitt drumherum. Es ist eines der wichtigen Indizien, dass es sich beim Engel des Herrn um keinen anderen als unseren Herrn Jesus Christus handelt. Wunderbar ist nach Jesaja 5 einer seiner Namen. Aber eben auch der Name Gottes, Jahwes, des Vaters selbst. Und Jesaja 9, die ersten Verse, sind insgesamt ja ein Beleg für die absolute Identität Jesu mit dem ewigen Vater. Denn das ist auch ein Titel dessen, der in Jesaja 9 erwähnt wird. Nicht nur wunderbar, Rat, sondern ewig Vater. Manoah hat den Engel ein Ziegenböckchen mit Broten zubereitet, aber dieser will es nicht essen. Er sagt, bring es als Brandopfer dar. Manoah hat bis dahin noch nicht erkannt, dass vor ihm der Engel des Herrn steht. Er opfert das Ziegenböckchen und das Speisopfer auf dem Felsen. Und es geschah, lesen wir Vers 20, als die Flamme vom Altar zum Himmel emporstieg, da fuhr der Engel des Herrn in der Flamme des Altars hinauf. Und da erkennen die beiden, dass sie Gott gesehen haben und fallen anbetend auf ihr Angesicht. Der Junge wird geboren und seine Mutter gibt ihm den Namen Simson. Wir lesen, der Junge wuchs heran und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben. Simson, ein Mann, der einerseits vom Geist Gottes, andererseits aber auch von menschlicher Schwachheit und Eigenwillen getrieben ist. Eine äußerst zwiespältige Gestalt und dennoch gehört er zu den vier großen Persönlichkeiten des Richterbuchs, die dann auch in Hebräer 11 genannt werden. Barak, Gideon, Jephthah und Simson. Das sind die vier großen Helden und die vier großen Männer der Richterzeit. So zwiespältig wie die ganze Person und das Leben des Simson ist, so beginnt auch typischerweise sein Wirken. Er geht nämlich nach Timna hinab, eine Stadt der Philister, und sieht dort eine Tochter der Philister, die ihm gefällt. Seinen Eltern sagt er, sie sollen sie ihm zur Frau nehmen. Die Eltern aber wissen, dass das gegen Gottes Gebot ist, eine Heidin aus den Philistern zu heiraten, und sagen ihm, gibt's denn in unserem Volk keine passende Frau für dich? Hat also nichts mit Rassismus zu tun, geht um geistliche Dimension. Simson ist eigensinnig und beharrt darauf, sie ist in meinen Augen die Richtige. In meinen Augen. Kapitel 14, Vers 3. Das ist eine wichtige und zugleich entlarvende Formulierung. Simson muss selbstverständlich wissen, dass eine Philisterin in Gottes Augen niemals die richtige für einen Angehörigen seines Volkes sein kann und für einen Nazireer schon 3 und 4 und 5 Mal nicht. Aber das interessiert den Simson nicht. Der Simson, ein durch und durch eigenwilliger Mensch, sagt, in meinen Augen ist sie die Richtige, also nehme ich sie auch. Der Rest interessiert mich nicht. Und dann lesen wir den merkwürdigen Hinweis, sein Vater und seine Mutter erkannten nicht, dass es von dem Herrn war, denn er suchte einen Anlass bei den Philistern. Da weise ich mal zurück noch auf die Predigt und führe uns nicht in Versuchung beim Bileam und so weiter. Ist nicht genau das Gleiche, geht aber in die gleiche Richtung. Gott akzeptiert den Eigenwillen, den Starrsinn eines Menschen, baut ihn aber auch in seine Pläne mit ein. Und es ist vom Herrn, dass der Simson die Ordnungen Gottes missachtet, weil er einen Anlass sucht gegen die Philister. Diese Zerrissenheit zwischen seinem eigenen Willen und dem Willen des Herrn bestimmt das ganze Leben Simsons bis in seinen Tod. Das Positive am Geschehen ist, Gott gebraucht Simsons Sünde und Eigenwillen für seine Zwecke. Simson bleibt in all seinem Eigenwillen und seiner Sünde ein Nasiräer, ein Auserwählter und Gesegneter des Herrn. Das Negative dabei ist, Simson fügt sich selbst und seinem Leben viel Schaden und Schmerz auf diese Weise zu. Und er kann die Philister zwar ärgern, er kann sein Volk aber nie von ihnen befreien, was er eigentlich die Berufung eines Richters wäre. Dazu kann er auch nicht die göttliche Vollmacht haben. Denn Simson ist zwar eine Strafe Gottes für die Philister, aber keine wirkliche Befreiung für sein Volk. Die Grundstimmung seines Lebens ist eine negative. Er baut nichts Positives auf, er zerstört nur. Und doch ist er genau dafür von Gott als Werkzeug gebraucht. Ganz zwiespältige Geschichte. Im Grunde sehen wir im Buch der Richter zugleich eine Zusammenfassung der Heilsgeschichte mit prophetischem Charakter. Israel ist aus der Sklaverei Ägyptens befreit, hat das verheißene Land erreicht. Es hat unter Josua wesentliche Teile des Landes einnehmen können, aber dann bleibt die Entwicklung stehen und kehrt sich sogar aufgrund der Gottlosigkeit allmählich immer mehr wieder in ihr Gegenteil um. Die Sünde Israels erreicht wie die siebenfache Wiederholung und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn, belegt, sie erreichen bereits in der Richterzeit das göttliche Vollmaß ihrer Sünde. Nach Gideon gibt es aufgrund dieser Sünde, außer unter David und Salomo, keine wirkliche Zeit des Friedens und der Freiheit mehr. Es ist wichtig, das so mal im Zusammenhang zu sehen, was sich da über die anderthalb Jahrtausende zwischen Mose, der Landnahme und der Zeit Jesu, der Zerstreuung des Volkes, durch die Römer abspielt. Die Entwicklung geht, kann man sagen, etwa ab der Zeit Simson, Jephtha, nur noch bergab. Mit einer kleinen Unterbrechung und Ausnahme ist die Berufung Davids. Kurze Unterbrechung mit messianischer Bedeutung. Unter David erreicht Israel seine größte Ausdehnung. Der wichtigste Punkt bei David aber ist die prophetische Dimension, dass aus dem Haus Davids der Retter kommen wird. Mit dieser Dimension ist nochmal ein kleines historisches Highlight für Israel verbunden. Schon mit Salomo wissen wir, zwar nochmal eine 40-jährige Friedenszeit, aber mit ihm beginnt die Wende zum Bösen. Vollends wieder nach diesem kleinen Highlight David. Seine Vielweiberei, die Einführung des Götzendienstes, wird Salomo und dem Volk zum Verhängnis. Bereits unter seinem Sohn Rehabeam erreicht das Drama einen weiteren Tiefpunkt. Ihr wisst, das Volk Gottes zerbricht in zwei Teile, die sich fortan mit wechselnden Verbündeten aus den Heiden gegenseitig bekämpfen. Gott ruft und mahnt sein Volk durch die Propheten, aber von gelegentlichen leichten Besserungen im Südreich Juda abgesehen, hält der Abwärtstrend an. Wenn wir die ganze Zeit anschauen, stellen wir fest, bereits nach wenigen Jahrhunderten im verheißenen Land beginnt eine mehr oder weniger fortlaufende Zeit der Fremdherrschaft, die dann eine dauerhafte wird ab den Assyrern um 700 und grad, der Neubabylonier, Meder, Perser, Griechen und am Schluss die Römer, dauernd unter Fremdherrschaft. Überraschend ist die nicht enden wollende Geduld Gottes. Da muss man eigentlich rückblickend, wenn man das so sieht, schon anschauen, der diesem ganzen gottlosen Treiben rund anderthalb Jahrtausende zuschaut, bis er ihm mit der Verwüstung und Zerstreuung seines Volks durch die Römer 70 nach Christus ein vorläufiges Ende bereitet. So lange hat er mit diesem Volk durchgehalten. Und wie gesagt, Jephtha und Simson markieren mit ihrer Richterschaft so etwas wie den negativen Wendepunkt in dieser dramatischen Geschichte. Bis einschließlich Gideon überwiegen noch die Zeiten des Friedens und die Sünde des Volkes Gottes hält sich offenbar noch in Grenzen. Aber schon Jephtha kann seinem Volk keinen Frieden mehr bringen und noch viel weniger Simson. Wie soll er mit seinem zerrissenen, eigenwilligen Leben das Volk leiten und ihm geistlich ein Vorbild sein und es von der Sünde zurück zur Gottesfurcht führen? Geht ja bei einem solchen Vorbild nicht. Nach dieser kurzen Einordnung der Richterzeit ins heilsgeschichtliche Geschehen kommen wir wieder ganz zu Simson zurück. Auf dem Weg nach Timna zur Brautwerbung mit seinem Vater und seiner Mutter springt ein junger Löwe den Simson an. Da kam der Geist des Herrn über ihn und er zerriss ihn, wie man ein Böckchen zerreißt. Und er hatte gar nichts in seiner Hand. Also ausdrücklich mit bloßen Händen hat er diesen jungen Löwen, da ist durchaus nicht an ein Baby gedacht, denn ein Babylöwe greift noch nicht an. Das ist einer, der nun aus der Führung der Mutter entlassen ist und anfängt selbstständig zu jagen. Das ist immerhin schon ein mehr oder weniger fast ausgewachsener Junglöwe. Es bleibt für das Leben Simsons wichtig, er hat seine Kraft nicht in sich selbst. Da kam der Geist des Herrn über ihn. Nicht regelmäßiges Training im Fitnessstudio, keine Anabolika und auch keine extra Eiweißportionen haben seine enorme Kraft verursacht. Auch keine besondere genetische Veranlagung. Es ist der Geist des Herrn, der ihm diese Kraft verleiht. Sie liegt auch nicht in seinen ungeschnittenen Haaren, die sind lediglich Symbol seines Auserwähltseins für den Herrn. Die weitere Geschichte mit dem Honig im Skelett des Löwen, dem Rätsel darum, dessen Lösung die 30 Brautbegleiter von der Frau des Simson durch Mord, Drohung, Erpressen und so weiter kennen viele von uns. Der Rest ist herzlich eingeladen, die Geschichte des Simson ab Richter 13 zu Hause nochmal im Detail nachzulesen. Die 30 Festgewänder, die er als Wetteinsatz benötigt, holt sich Simson dann, indem er in die Philisterstadt Askalon geht, dort 30 Männer erschlägt und deren Festgewänder mitnimmt. Das waren also keine Tagelöhner und Tagediebe, die er da umbringt. Das waren schon etwas höherstehende Persönlichkeiten, denn andere Leute Festgewänder hätten den Simson nicht interessiert. Der hat ja nicht die letzten Lumpen mitgenommen, sondern edle, wertvolle Stücke, die man sicher erst ab einer gewissen gesellschaftlichen Schicht getragen hat. Seine Frau verlässt er aus Wut über ihren Verrat und geht zurück zu seinen Eltern. Sie wird einem der Brautbegleiter zur Frau gegeben. Wir sehen, wie der Herr die Sünde des Simson gebraucht, denn er suchte Anlass bei den Philistern. Das Gericht Gottes an den Philistern durch Simson nimmt seinen weiteren Verlauf. Nach einiger Zeit, in der Zeit der Weizenernte, will Simson seine Frau aufsuchen. Er ist zwar zornentbrannt gegangen, hat sich aber nicht formal von ihr getrennt, hat gar nicht gewusst, dass die mittlerweile wieder mit jemand anderem verheiratet wurde. Als er das erfährt, wird er stinksauer, fängt 300 Füchse, bindet sie an den Schwänzen paarweise zusammen, befestigt eine Fackel an ihren zusammengebundenen Schwänzen, zündet diese an und lässt die Füchse laufen. Was tun die? Denen wird's hinten warm, die versuchen nach vorn zu entkommen, geht aber nicht. Also von dem Feuer an ihren Schwänzen getrieben, rennen die wie wild durch die Gegend und stecken alles in Flammen, wo sie auch vorüberkommen. Und so brennt alles nieder, sagt Richter 15,5, vom Garbenhaufen bis zum stehenden Getreide, ja bis zum Weinberg und Olivenbaum. So richtet Simson einen gewaltigen Flurschaden an zur Zeit der Ernte im Land der Philister. Die sind wenig begeistert, schreiten zur Rache. Da sie den Simson nicht fassen können, töten sie stattdessen seine Frau und deren Familie und verbrennen sie mit Feuer. Darüber ist wieder der Simson nicht begeistert. Er erschlägt im Gegenzug eine große, nicht zahlenmäßig genannte Zahl an Philistern. Da er jetzt mit ernster Verfolgung rechnen muss und sich auf den Schutz seiner feigen Landsleute nicht verlassen kann, versteckt er sich in der Felsspalte von Etam in Judäa. Seine Befürchtung bestätigt sich bald. Die Philister ziehen mit mindestens 1000 Mann nach Juda und verlangen, Simson ausgeliefert zu bekommen. Die Israeliten haben sich in ihrer gottlosen Feigheit längst damit abgefunden, nicht mehr als Vasallen der Philister zu sein. Gott hat ihnen das Land als ihr Eigentum gegeben. Ihre Gottlosigkeit hat sie zu Vasallen der Feinde gemacht. Und so verraten sie lieber ihren eigenen Retter, als ihr Leben zu riskieren. Sie ziehen mit einem Heer von 3000 Mann zu Simson, Man sieht den gewaltigen Respekt, den der Simson sowohl den Feinden als auch den eigenen Landsleuten eingeflößt hat. Simson nimmt ihnen das Versprechen ab, dass sie nicht selbst Hand an ihn legen, sondern nur den Philistern ausliefern. Darauf lässt er sich gefangen nehmen. Sie binden ihn mit zwei neuen Stricken. Als er den Philistern übergeben werden soll, kommt der Geist Gottes erneut über Simson. Er zerreißt die neuen Stricke wie versenkte Flachsstängel, sagt Gottes Wort. Dann nimmt er einen herumliegenden Eselskinnbacken und erschlägt damit 1000 Philister. Vermutlich in der Militärgeschichte der Menschheit die herausragendste Tat eines Einzelnen. Einer erschlägt mit nichts als einem Eselskinnbacken in seiner Hand 1000 gut gerüstete Soldaten. Ich wüsste kein vergleichbares Beispiel in der Geschichte. Der Geist und die Kraft Gottes machen es möglich. Am Ende dieser Tat hat Simson mächtig Durst und ist total erschöpft. 1000 Philister erschlagen ist ja auch keine Kleinigkeit. Er ruft zum Herrn, weil er durstig ist. Der Herr spaltet eine Höhlung, tut also ein Wunder, lässt Wasser herausfließen. Es ist, nochmal betont, eine ganz merkwürdige Mischung und Spannung. Einerseits die gewaltigen Wunder, die Gott von der Geburt an schon, der Ankündigung seiner Geburt und auch später immer und immer wieder durch und für den Simson tut. Und andererseits das eigentlich sinnlos gewalttätige und sündhafte Lebenswandel des Simson. Den Taten des Simson fehlt ja jedes strategisch zielgerichtete Handeln. Da ist keine Logik drin. Da ist kein positives Ziel drin. Es sind blindwütige, spontane Rachefeldzüge des Simson, die aber Gott so für seine Zwecke gebraucht. Und für die Simson mit dem Geist und der Kraft Gottes jeweils ausgestattet wird. Also er hat explizit ganz praktisch Gottes Unterstützung für diese blindwütigen persönlichen Rachefeldzüge. Ich denke, auch das ist wichtig. Gott schafft sich nicht in der Retorte oder im Genlabor seine geistlichen, fehlerfreien Superhelden. Die finden wir in der Geschichte der Menschheit, außer in Jesus Christus, der aber nicht aus der Retorte, sondern von Gott selber kommt, nirgends. Sondern Gott nimmt das menschliche Rohmaterial, das vorhanden ist und sich für seine Zwecke gebrauchen lässt. Auch wenn dieses Rohmaterial zum Teil erhebliche menschliche und auch geistliche Mängel aufweist. Diese Mängel sehen wir bei Simson gleich wieder in Kapitel 16. Simson geht in die Philisterstadt Gaza zu einer Hure. Die Nachricht spricht sich in der Stadt schnell herum. Er bleibt offensichtlich bis in den Abend und die Nacht. Am Stadttor lauern ihm, das wird natürlich nachts zugemacht, lauern ihm die Truppen auf. Dort am verschlossenen Tor wollen sie ihn stellen. Um Mitternacht kommt Simson, Richter 16, Vers 3, packte die Flügel des Stadttors. Es ist also ein zweiflügeliges, ein großes Stadttor. Und die beiden Pfosten und riss sie samt dem Riegel heraus und Lud legte sie auf seine Schultern. Und er trug sie auf den Gipfel des Berges, der nach Hebron liegt. Simson reißt also das gesamte geschlossene Stadttor samt dem Riegel, einschließlich des hölzernen Rahmens, mit dem es in der steinernen Mauer befestigt ist, also das komplette Teil raus, nimmt es auf die Schulter und trägt es im Ganzen davon. Der genannte Berggipfel ist laut William MacDonald von Gaza fast 60 Kilometer entfernt. Also so an einem Stück 60 Kilometer bergauf ist schon keine ganz leichte Leistung. Mit einem möglicherweise bis zu einer halben Tonne schweren Stadttor oder vielleicht auch noch mehr. Wie groß es ganz genau war, wissen wir nicht. Aber es war mit Sicherheit keine leichte Fichte. Ein Stadttor wird aus schwerem Hartholz gefertigt, im Zweifel noch eisenbeschlagen. Marschiert er wieder in der Kraft des Herrn dahin. Wobei, das können wir natürlich in unserem Lokalstolz als Schwaben nicht nehmen lassen. Wen könnte es wundern? Da können wir fast mithalten für Schwaben. Weiß jemand wo? Geschichtskenntnis. Es gibt der Legende nach auch einen schwäbischen Simson, den Romeus von Villingen. Der hat irgendwann tatsächlich sicherlich gelebt in den Auseinandersetzungen zwischen Rottweil und Villingen. Soll er auf ähnliche Weise den Rottweilern das Stadttor geklaut und weit davon getragen haben. Aber während wir es beim Romäus von Villingen vielleicht doch mit ganz winzigen Übertreibungen zu tun haben, ist der Bericht von Simson wörtlich zu nehmen. Also ganz können wir Schwaben vielleicht auch nicht mithalten. Darauf folgt die berühmte Romanze von Simson und Delila. Die Ausleger gehen überwiegend davon aus, dass auch Delila eine Philisterin war, scheint aber nicht sicher zu sein, der Name ist eher hebräisch. Und dass auch die Philister Israeliten unter Druck setzen, haben wir ja schon gesehen, um Simson auszuliefern. So kommen die Fürsten der Philister zu Delila. Also es ist schon interessant, wie wichtig ihnen die Sache ist. Die schicken nicht ein paar Boten, die kommen selber. Und sie soll ausfindig machen, woher Simson seine gewaltige Kraft hat. Als Lohn bieten sie ihr 1100 Schekel Silber. Es durfte damals durchaus ein kleines Vermögen gewesen sein. Zur rechten Einschätzung dürfen wir nicht den heutigen unterbewerteten Wert von Silber nehmen. Gut 12,5 Kilo wären 7,5, 8.000. Die Preise steigen gerade im Zuge der Corona-Krise und anderes. Auch nicht ganz wenig, 7,5, 8.000 Euro, aber wir kommen der Sache näher, wenn wir bedenken, dass ein Silberdenar etwa 4,5 Gramm Silber enthielt. Dann entsprechen 11.000 Schekel etwa 2.800 Denare. Ein Denar war zur Zeit Jesu bekanntlich der Lohn eines Tagelöhners, der Tageslohn. Das heißt, das wären ungefähr 9 Jahresgehälter zur Zeit Jesu. 9 Jahresgehälter für einen einfachen Verrat. Also so viel, womit man eine Familie auf einem bescheidenen Niveau 9 Jahre lang versorgen und ernähren kann. Interessant ist auch die Parallele, wenn ihr euch letzten Sonntag erinnert, Abimelech bekommt 70 Schekel Silber, um damit Männer, Ganoven, Mörder anzuheuern, mit denen er die 70 Söhne Gideons ermordet. Also 70 Schekel für die 70 Söhne Gideons, 1100 Schekel für den einen Simson. Und dafür muss die Delila noch nicht mal selber umbringen, die braucht nur verraten. Da sehen wir nochmal so im Preis-Leistungs-Verhältnis. Für den Herrn hat der Judas nur 30 gekriegt. Also der Simson hat schon Eindruck hinterlassen. Auch Delila scheint das Ganze mit den 1100 Silberschekeln kein schlechtes Geschäft zu sein. So dringt sie in Simson, weibliche Tücke, vertrau mir doch an, weinerlich, zart, liebevoll und so weiter, womit man dich binden muss, um dich zu bezwingen. Simson geht zum Schein drauf ein, sagt ihr erst mit 7 frischen Zähnen muss man dich binden, dann mit 7 neuen Stricken, schließlich sagt er, wenn man meine 7 Haarflechten, kleines persönliches Detail, hat seine ungeschnittenen Haare, also in 7 langen Haarflechten gebunden, wenn man die an einen Webstuhl bindet, jedes Mal versucht Delila das, während Simson schlief, nebenan lauern die Philister in der Kammer, Delila ruft Simson, Philister über dir, und jedes Mal zerreißt Simson die Fesseln mit Leichtigkeit. Mit reichlich Tränen und sonstiger weiblicher Seelenmassage kocht Delila den scheinbar so starken Simson dann aber doch weich. Am Schluss verrät er sein Geheimnis und sagt ihr, ich bin ein Nasiräer, von Geburt an dem Herrn geweiht. Nie ist ein Schermesser auf mein Haupt gekommen. Wenn man mir die Haare abschneidet, dann ist das an dieser Stelle kein magisches Ritual. In den Haaren ist nicht die Kraft. Aber er verliert damit, er tritt damit aus seiner göttlichen Berufung. Und der Geist Gottes, der ihm seine Kraft verleiht, weicht damit von ihm. Delila tut's im Schlaf des Simson. Sie ruft wieder, Philister über dir. Der Simson weiß nicht, dass der Herr von ihm gewichen war, wie Gottes Wort sagt. Diesmal kann sich Simson nicht befreien. Die Kraft ist nicht mehr da. Die Philister packen ihn und stechen ihm die Augen aus. Das ist sicher einerseits Rache, andererseits auch eine Vorsichtsmaßnahme gegenüber einem so immens gefährlichen Feind. Simson wird nach Gaza gebracht und ins Gefängnis gesteckt. Mit doppelten Bronzeketten gebunden, muss er im Gefängnis die Mühle drehen. Der Hinweis, dass seine Haare wieder zu wachsen beginnen, deutet an, dass Gott noch mal was mit ihm vorhat und ihn noch mal gebrauchen will. Einige Zeit später versammeln sich die Philister zu einem großen Freudenfest zu Ehren ihres Gottes Dagon. Und jetzt sind wieder die Details wichtig, denn sie sagen, das ist der Anlass für dieses große Fest zu Ehren ihres Gottes Dagon. Unser Gott hat Simson, unseren Feind, in unsere Hand gegeben. Und als das Volk ihn sah, da wird zur Schau gestellt, lobten sie ihren Gott. Tatsächlich geht es jetzt aber nicht mehr um die Frage, wer ist stärker, Simson oder die Philister. Es geht jetzt um die Frage, welcher Gott ist der Mächtigere? Am Ende scheint der Gott Dagon über den Gott Israels gesiegt zu haben. Denn der Held des Gottes Israels ist jetzt ja schließlich in ihrer Hand. Also hat sich Dagon schlussendlich als der Mächtigere erwiesen. Und es ist von daher kein Zufall, dass die entscheidende Abschlussszene sich wahrscheinlich im Tempel des Gottes Dagon ereignet. Um das Volk zu belustigen, wird Simson nochmal aus dem Gefängnis geholt. 3000 Männer und Frauen sitzen auf dem Flachdach. Da bittet Simson den Burschen, der ihn an der Hand hält, lass mich die beiden Säulen fühlen, auf denen das Haus ruht. Handelt sich offenbar um zwei zentrale Stützsäulen, auf denen die ganze Dachkonstruktion liegt, statisch. Und als Simson sie fühlt, die müssen also auch ziemlich nah beieinander, also in der Reichweite beider Arme gewesen sein, da ruft Simson nochmal zum Herrn, stärke mich doch nur dies eine Mal noch, damit ich Rache nehmen kann an den Philistern, eine Rache für meine beiden Augen. Der Herr erfüllt ihn noch einmal mit Kraft und Simson reißt in der Kraft des Herrn diese Mittelsäulen ein und das ganze Gebäude stürzt in sich zusammen. So tötet Simson mit seinem Tod mehr Philister als in seinem ganzen Leben. Geistlich sind zwei Dinge wichtig. Dieser Tod des Simson ist kein Selbstmord, auch wenn er eine gewisse Nähe dazu aufweist. Aber das Ziel seines Handelns ist ja nicht sein eigener Tod, sondern der Tod der Feinde. Seinen eigenen Tod nimmt er lediglich mit in Kauf. Zweitens, und negativ, wir sehen wieder, es geht Simson um reine persönliche Rache. Er sagt nicht, wie der David, als der Goliath stand gegenüber dem Heer der Israeliten und hat gesagt, wir sind die Champs, ja? Was sagt der David? Er hat den Gott Israels gelästert. Hier wird auch der Gott Israels im Prinzip gelästert und herausgefordert, weil sie sagen, unser Gott Dagon ist der Größere. Ihm zu Ehren feiern wir ein Fest. Aber Simson sagt nicht, Herr, gib mir nochmal Kraft, dass ich deine Ehre wiederherstelle und dass du dich hier den Heiden gegenüber und dem Gott Dagon gegenüber als der Mächtigere erweist. Nein, der Simson sagt, damit ich Rache nehmen kann, eine Rache für meine beiden Augen. Bis zum Schluss geht Simson um persönliche Rache, bis zum Schluss geht Simson um eigene Wege. Es geht ihm nicht wirklich um die Sache des Herrn und auch nicht um das Volk Gottes. Es geht ihm eigentlich immer nur persönlich um ihn. Seine Racheunternehmungen haben immer und ausschließlich, zumindest soweit wir es den biblischen Berichten entnehmen können, persönliche Anlässe und Gründe. Und immer waren Frauen der Anlass und das Verhängnis. Gott sei Dank gibt es so schlechte Frauen heute nur noch selten. Aber das lag wahrscheinlich auch weniger an den Frauen als an Simsons Einstellung zu den Frauen. Wir reiben uns eigentlich von Anfang bis Ende bei diesem Leben des Simson verwundert die Augen und können es nicht wirklich fassen, dass Gott einen solchen Mann, einen solchen groben Glotz, einen solchen ungehobelten Menschen gebraucht und beruft. Denn Gott weiß ja logischerweise schon vorher, wer Simson und wie Simson ist. Aber in der Situation braucht Gott eben genau so einen. Die Situation des Volkes Israel, seine Gottlosigkeit, da braucht Gott keinen mehr, der Israel wiederherstellt, denn Gott hat Israel Gericht beschlossen. Braucht er keinen Retter, da braucht er nur einen Rächer, der den Philistern eins überbrät. Simson, ein Mann, der sich hartnäckig weigert, eigentlich auch ein dramatischer Zug, in seinem Leben etwas dazuzulernen. Das gibt es leider bis heute. Es gibt Menschen, der Volksmund sagt ja, aus Schaden wird man klug. Es gibt Menschen, die können in ihrem Leben durch die gleichen Fehler noch so viel Schaden erleiden. Sie lernen nie dazu. Der Simson gehört zu dieser Kategorie. Er lernt nie dazu. Er tappt vom Anfang bis zum Schluss seines Lebens ständig in dieselben Fallen. Ungehobelt, eigenwillig, trotzig, aber auf den Herrn vertrauend. Und liebe Geschwister, ich dachte, wenn Gott schon so mit einem so ungehobelten Klotz wie Simson so viel anfangen kann, was kann er erst mit uns anfangen, wenn wir vertrauensvoll unser Leben in seine Hände legen und gehorsam seine Wege gehen? Amen.